Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut.
Eine neue Folge Alles gesehen. Heute mit Nadine. Hallo.
Hi.
Und diesem jungen Mann. Robbie Williams. Wow. Es gibt eine neue Doku mit ihm, über ihm, praktisch von ihm. Die läuft auf Netflix und über die werden wir reden. Außerdem sprechen wir über Nyad, ein neuer Film auf Netflix, und über den Kinofilm The Marvels, die neue Marvel-Superheldenverfilmung. Los geht's.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
Starten?
I don't wanna rock. DJ. Ja, natürlich starten wir mit Robbie. Baby, ohne Robbie macht das Leben keinen Sinn. Du bist Superfan, oder?
Streich ist super, aber Fan, ja.
Schon.
Doch.
Ja,
und wie kann man ihn nicht mögen? Also der gehört ja auch zum Leben eines Mitte-30-Jährigen, würde ich dazu, oder?
Ja,
so,
absolut.
Ich bin jetzt 36.
Ja, und für mich gehört Angels zur Wiesn. So. Also das ist, ich kann das nicht mehr voneinander trennen. Angels ist für mich Wiesn, Wiesn ist für mich Angels. Ich habe da einfach Momente erlebt zu diesem Song in dem Zelt. Gerade weil dieser Song ja am Ende kommt und man das dann sehr spürt, wie schön dieser Tag war und mit diesem Lied dann auch zum Abschluss kommt. Das sind so Sachen, die sich ganz tief in die Emotionen reinfressen. So, und jetzt gibt es also eine neue Doku auf Netflix, eine Doku-Serie, 4 Teile von einer knappen Stunde über das Leben von Robbie Williams. Wobei, es ist anders als andere Dokus, wo irgendwelche Fans und Freunde Interviews darüber geben, wie er war, sondern Robbie Williams selbst spricht in dieser Doku. Und es ist so, dass man nicht nur ihn über sich reden hört, sondern man guckt wirklich in seinen Kopf rein. Und das hat mich erschüttert. Ich bin immer noch geschockt von dieser Doku, wie intensiv, wie emotional sie ist, fast schon überwältigend. Denn in seiner Karriere wurde Robbie Williams ja permanent gefilmt. Vor der Kamera, aber also auf der Bühne, aber natürlich auch hinter den Kulissen. Immer lief irgendeine kleine Kamera. Deshalb gibt es wahnsinnig viel Material von ihm.
Was man damals aber gar nicht wusste. Also das ist für mich jetzt neu, dass Robbie so krass begleitet wurde. Ja. Also das heißt, ich sehe jetzt Szenen von damals.
Genau.
Als der mega, mega, mega Weltstar war.
Genau. Wie er hinter der Bühne stand, in eine Panikattacke reinkommt, gequält wird von Selbstmordgedanken und dann auf die Bühne gehen soll. Mir war nicht klar, wie fertig Robbie Williams während dem Höhepunkt seiner Karriere war. Im Grunde war er ja ein Kinderstar. Ne? Man muss sagen, er ist mit 16 zu Take That gekommen. Und wenn da dieser Erfolg kommt, bevor der eigene Charakter sich ausprägen kann, bevor man selbst weiß, wer man ist, ist man die eine Person, die irgendwo auf der Bühne steht und angehimmelt wird. Das verkorkst einen schon sehr. Und das hat es wohl bei Robbie Williams auch getan. Und jetzt gibt es dieses ganze Filmmaterial von damals von ihm. Und die Doku ist, er sitzt bei sich zu Hause in seinem Bett mit einem Laptop in der Hand und guckt sich das alte Zeug von damals an. Und in seinen Augen zu sehen, wie er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, ist eine Gänsehautfabrik. Ich bin fast nicht drauf klargekommen, zu sehen, wie sehr er leidet, dass er nochmal reingeworfen wird in diese Zeit, die geprägt war von Alkohol- und Drogenkonsum, von ganz schlimmen, schlimmen Depressionen, mit allem, was dazugehört, leider, auch diesem Gefühl, wenn ich jetzt nicht mehr lebe, dann stört das ja keinen. Wirklich ganz fürchterlich traurig. Und trotzdem ist diese Serie sehr auch ein Appell an alle Menschen, sich Hilfe zu holen, wenn sie an so einen Punkt kommen. Weil man, wenn man versucht, immer wieder von diesem Schmerz wegzulaufen und ihn zu ertränken in Alkohol oder mit Drogen oder mit Medikamenten, er war ja von allen Medikamenten abhängig, die es gibt auf dem Markt, wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und man denkt, ja, irgendwie finde ich da schon raus, aber man findet da nicht raus. Es gibt diesen einen Moment, bevor er auf die Bühne geht, wo ein Arzt ihm Steroide spritzt. Mhm. Und alle um ihn rum sagen, bitte nicht, weil du wirst die nächsten 2 Tage so sehr darunter leiden. Und er sagt, ich kann sonst nicht auf die Bühne und dann leide ich lieber morgen. Und am nächsten Tag, weil er leidet, was macht er? Er lässt sich Steroide spritzen. Mhm. Und dann auch wieder. Und dann das klassische Problem mit Drogen. Es geht dir dann 3 Tage gut und dann kommt der Hangover und dann nimmst du mehr und dann brauchst du mehr und dann kommst du aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Und Gott hat mich das fertig gemacht. Diese 3. Folge handelt von seinem Höhepunkt. Das ist diese Riesentour, die er gemacht hat, als das Album rauskam, wo ja auch viel drauf ist und kann man dann. Und er steht auf dieser Bühne und wird angehimmelt und in ihm, er zerstört sich selbst mit seinen Gedanken. Und wirklich auch mal zu sehen, was es bedeutet, wenn jemand massiv depressiv ist, zum einen mit den Aufnahmen von damals, wo er hinter den Kulissen wirklich ehrlich darüber ist, wie schlecht es ihm geht, und zum anderen ihn jetzt zu sehen, wie er erlebt, wie sehr er damals auf der Kippe war, finde ich wahnsinnig bewegend. Zum Glück gibt es diese 4. Folge, die handelt von Ada Fields, seiner Frau und seinen 4 Kindern, die er mittlerweile hat. Und wie er jetzt angekommen ist und wie er es jetzt geschafft hat, diesen inneren Druck, den er sich immer gemacht hat, loszulassen. Deshalb war für ihn auch dieses Comeback von Take That so wichtig, dass er nicht mehr der Mittelpunkt ist, der auf der Bühne steht und den alle angucken, sondern dass er wieder nur einer von 5 ist. Und das alles mitzuerleben, finde ich wahnsinnig bewegend und auch anstrengend zu gucken, aber sehr, sehr lohnenswert. Also mit einer der besten Dokus, die Netflix gemacht hat, sofern man das in so eine Kategorie überhaupt packen kann. Das ist jenseits von, das ist gut oder schlecht, sondern das ist einfach, wow. Dieser Robbie Williams hat so viel mehr durchgemacht, als ich gedacht hätte.
Ohne zu spoilern, diese Depression, die er damals eben in diesem Fall so extrem hatte, mit Selbstmordgedanken etc., ist die entstanden durch seine damalige Situation, ein Weltstar zu sein, und am Ende gehe ich halt dann aber alleine ins Hotel und hock alleine auf der Couch und keinen interessiert's.
Ich glaube, das war ein großer Faktor.
Das war ein großer Faktor.
Ja, ja, also es glaube ich, spielt einiges zusammen. Zum einen dieses permanente Gefühl, nicht genug zu sein. Er ist in einer Boyband gestartet und man hat sich über ihn lustig gemacht. Dann hat er Songs geschrieben und alle haben gesagt, ja, aber du bist nicht da wirklich der Songwriter. Dann haben sie angefangen zu sagen, aber so gut ist deine Stimme auch nicht und die Töne triffst du auch nicht. Und jemand anderes hat das Selbstbewusstsein zu sagen, entschuldige mal, ich stehe vor 100.000 Leuten und gebe ein Konzert, du kannst mir gar nichts. Und er war so, oh mein Gott, ich stehe vor 100.000 Leuten und die werden gleich alle herausfinden, dass ich nichts kann und dass ich der letzte Dreck bin und dass ich nichts wert bin und alle finden es heraus und werden mich auslachen. Und dann muss man sagen, ich meine, er ist ein britischer Star, kein Deutscher. Und die britische Presse ist nochmal anders als die deutsche Presse. Mhm. Diese ganzen Zeitschriften, Sun, Mirror, deren Geschäftsmodell ist es, Prominente fertig zu machen, weil das verkauft wird. Mhm. Und wenn jemand depressiv ist und in seinem Kopf Gedanken hat, die ihn klein machen und die ihn quälen und die ihm Druck erzeugen, und dann öffnest du die Zeitung und siehst das auch noch bestätigt in der Zeitung. Ja, wie sollst du denn rauskommen aus dieser Sache, wenn du niemanden hast, der an deiner Seite steht und dir Hilfe gibt? Und er hatte ja Beziehungen zu Stars, also zu der Appleton von All Saints und dann zu Jerry Halliwell von den Spice Girls. Und man sieht das auch, wie liebevoll er mit denen umgegangen ist, aber dass die ihn nicht retten konnten. Dass wenn die gesagt haben, du bist toll, dass er gesagt hat, ich verdiene dich nicht, ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil ich bin Dreck und du nicht. Und so schlimm ist das. Und ich glaube, es hat alles damit zu tun, dass er viel zu jung, viel zu erfolgreich wurde in einer Boyband und er da schon angefangen hat zu sagen, ich kann nichts, ich kann nichts, ich kann nichts. Deshalb ist er da raus. Deshalb hat er dann versucht, eine Solo-Karriere zu machen, um allen zu beweisen, was er kann. Er hat einen der größten Hits aller Zeiten geschrieben, nämlich Angels, und ist dann der Überzeugung, dass er nichts drauf hat und das Letzte sei.
Man fühlt sich jetzt ein bisschen schlecht, oder? Weil irgendwie war man ja da auch Teil davon.
Und konnte ihm nicht helfen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, über das wir nochmal sprechen müssen, nämlich diese Co-Abhängigkeit. In dem Fall natürlich absurd, von Co-Abhängigkeit der Fans zu sprechen. Aber in der Familie ist es ja so, da ist jemand, den du liebst und er leidet und du kannst ihm nicht helfen. Und das selbst ist auch ein Problem für dich. Das musst du anerkennen. Zu sagen, dass jemand, den ich liebe, suchtkrank ist, ist nicht nur sein Problem, sondern auch mein Problem. Und auch ich muss mir Hilfe holen, weil ich so hilflos bin. Man kann diesen Menschen nicht helfen. Mhm. Und das ist tragisch. Und genau dieses Gefühl, natürlich in weiter Entfernung, wird auch durch diese Doku ausgelöst. Dass man sich denkt, ich war Fan von ihm und ich habe ihn geliebt. Und ich konnte ihn nicht genug lieben, dass er sich nicht so schrecklich fühlt.
Naja, ich finde, ein bisschen schlimm ist es jetzt zu erfahren, wie er damals eigentlich gehypt wurde und für einen selber als Fan natürlich ein Riesenstar war. Und jetzt eben zu erfahren, wie es ihm eigentlich ging.
Ja.
Also es ist ja auch so ein bisschen, wo man sich so denkt, naja, gefühlt hat er eine Maske aufgesetzt und stand auf der Bühne, was er ja wahnsinnig gut kann. Aber wie authentisch war das dann wirklich? Ja, es ist so schon sehr traurig, das jetzt zu sehen, aber auf der anderen Seite auch super wichtig. Ja. Weil ich finde es Wahnsinn, in welcher Zeit wir leben, dass das eben gefilmt werden darf und gezeigt werden darf. Weil man sieht es ja, vor 20 Jahren musste man auf die Bühne und alles war toll und ich bin der Tolle und alle klatschen mir zu. Nee, so ist halt nicht das Leben, ja. Also es ist nicht alles zu 100% immer Regenbogen und Fanfaren und Feuerwerk, ja.
Und so einen immensen Erfolg zu haben, spricht ja auch Bände über die eigene Psyche. Man muss diesen Erfolg haben, ne? Man kämpft darum. Mhm. Man wacht nicht morgens auf und ist der größte Star der Welt. Und das sagt viel über die eigene Psyche aus. Und er wollte immer den 4 Jungs von Take That zeigen, dass er erfolgreicher sein kann als sie. Und er spricht auch, und das finde ich auch so krass, offen darüber, dass der die damals gehasst hat. Das sagen zu können, zeigt ja auch eine gewisse Größe. Zuzugeben, dass man dieser Mensch war, der so gefühlt hat, das ist ja Therapie. Guck dir an, wie du bist. Und zwar brutalst ehrlich. Und dann finde heraus, ob du das weiter so machen willst oder nicht. Und man sieht in dieser Doku, wie wichtig es dann am Ende für ihn war, nochmal zu Take That zurückzukommen, seinen Frieden zu schließen, weil er hat die anderen nicht gehasst, weil die scheiße zu ihm waren, sondern er hat sie gehasst, weil er selbst nicht aus seiner Haut raus konnte. Und damit musste er Frieden schließen. Und dann zu sehen, dass er also bei Take That raus war, diesen Druck hatte, ich muss der Beste werden, ich muss. Das kommt ja aus einem Defizit heraus, nicht aus einer Fülle heraus. Und das war tragisch. Und ich glaube, das viel damit zu tun hatte, dass er das Pech hatte, in Anführungszeichen, Angels geschrieben zu haben. Mit so einem Hit wirst du ein Superstar, wenn du dranbleibst. Und genau das ist ihm passiert. Und man merkt sehr in dieser Doku, wie gut es ihm getan hätte, nicht so erfolgreich gewesen zu sein. Also, es gibt so viel zu sagen über diese Doku. Ich finde sie eine große Empfehlung. Ich glaube, man braucht selbst eine gewisse psychische Stabilität, um das aushalten zu können. Und deshalb an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, ein Disclaimer. Wenn du das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird und dass es deine Schuld ist, dass dir alles zu viel wird und du nicht weißt, wie du rauskommen musst, aber du musst durchhalten, dann möchte ich dir in diesem Moment sagen, nein, du musst nicht durchhalten. Du holst dir jetzt Hilfe, weil ganz, ganz vielen Menschen geht es so wie dir. Und das ist die beste Möglichkeit, damit zurechtzukommen. Zu einem Psychologen zu gehen, zu sagen, ich habe ein Problem und ich komme allein nicht damit klar. Und das hat nichts zu bedeuten mit, du bist verrückt oder sonst irgendetwas, sondern das hat damit zu bedeuten, dass du endlich anfängst, dieses Problem für dich zu lösen. So. Und das ist so wichtig. Und je krisenhafter die Zeiten werden, desto wichtiger ist es, dass man darauf achtet, wie es einem geht. Und rechtzeitig was unternimmt. Nicht erst, wenn du diese Nächte hast, wo du denkst, ich kann nicht mehr, sondern bitte schon früher dir Hilfe holst. Robbie Williams hätte es, glaube ich, gebraucht und er konnte es nur sehr spät damals. Und wenn diese Doku irgendjemanden hilft, zu erkennen, dass er selbst auch leidet, obwohl eigentlich alles gut sein sollte, weil man hat doch einen Job und man hat Freunde und so, es ist doch alles gut. Du kannst Robbie Williams sein, der größte Entertainer der Welt und dir trotzdem denken, ich kann nicht mehr. So, deshalb Robbie Williams. Die Doku ist jetzt auf Netflix. Mein großes Herzensanliegen ist, dass jeder, der uns hört, der Hilfe braucht, sich diese Hilfe bitte, bitte holt. Okay, Break. Wir schütteln uns. Ich habe jetzt noch was anderes von Netflix dabei. Mhm. Und das ist eine unfassbare, wahre Geschichte. Nadine, wie lange kannst du am Stück schwimmen?
Ew, nicht gut. Nicht lang. Ich kann nicht lange schwimmen, nein.
Sag's mal, kannst du es in Minuten ausdrücken oder in Stunden?
Was muss man in der Schule machen? Ich glaube, 15 Minuten Dauerschwimmen und da war ich wirklich, da kam ich fast nicht mehr aus dem Becken raus. Weil das war, und da war ich aber noch 18 Jahre jünger,
so, ja. Ja, okay. Also, wir halten fest, 15 Minuten am Stück schwimmen ist ganz schön anstrengend. Dieser Film, den ich mitgebracht habe, heißt Nayad. Das ist die wahre Geschichte von Diana Nayad, einer Schwimmerin, die einen Lebenstraum hat. Mit 30 Jahren möchte sie von Kuba bis nach Florida schwimmen, im offenen Meer.
Klar.
Natürlich, was man halt so macht.
Was man so macht. Ja.
Was man so macht. Also springt sie ins Wasser und schwimmt los und natürlich schafft sie es nicht. Ist ja auch absurd. Mhm. Wir reden von 177 Kilometern. Mhm. Hat sie nicht geschafft. Aber dieser Traum hat sie nicht losgelassen. Sehr, sehr lange. Und mit 60 Jahren dachte sie sich, vielleicht sollte ich einfach mal wieder von Kuba nach Florida schwimmen. Und dann hat sie es ein zweites Mal versucht. Und hat es wieder nicht geschafft. Die Strömung war zu stark, hat sie weggetrieben auf dem offenen Meer. Und nochmal, man muss sich vorstellen, die Frau macht das im offenen Meer, ohne Haifischkäfig, ohne Pause, ohne sich irgendwo an irgendetwas festzuhalten. Ja.
Da ist, ohne Essen, ohne Trinken wahrscheinlich, oder? Trinken
doch, doch, so mit Essen und nebenher. Trinken, aber in dem Sinne, also die Regel ist, es ist kein Weltrekord, wenn sie sich irgendwo festhält oder wenn sie berührt wird von einer anderen Person. Mhm. Das heißt, was passiert ist, ist, dass ein Schiff nebenbei unterwegs war, plus zwei Kajakfahrer vorne und hinten, die so Elektrostäbe in der Hand hatten, damit falls Haie kommen, damit sie mit diesen Elektrostäben vertreiben können. Mhm. Sie schwimmt sozusagen in dieser Bahn zwischen zwei Kajaks und einem Boot. Und auf diesem Boot sitzt ihre Trainerin und die füttert sie dann vom Boot aus von oben mit Nudeln. Aber sie muss die Nudeln von oben fallen lassen in den Mund, damit sie ja nicht berührt. Weil sobald sie sie berührt, ist der Weltrekordversuch vorbei. Das heißt, alle zwei Stunden schwimmt sie auf dem Rücken weiter, wie so ein Entchen, und lässt sich von oben mit Nudeln füttern.
Ich dachte, da kommen hier jetzt irgendwie so diese Squeezies, irgendwie püriertes Gemüse oder Quetschies. Ja.
Ja, genau.
Aber okay, mein so. Schweinsbraten auf andere Art und Weise.
Genau. Und dann ist sie 60 Jahre und versucht es halt nochmal und schafft es wieder nicht. Und ein drittes Mal wieder nicht. Beim vierten Mal stirbt sie fast, weil sie in einen Schwarm von portugiesischen Galeeren kommt. Also so Quallen, so super giftige Dinger.
Ja, ja, ja.
Und das Problem mit denen ist, wenn du einmal von denen gestochen wurdest, stirbst du fast, aber ein zweites Mal wirst du nicht überleben. Das heißt, sie dachte sich, na gut, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, dass sie sich so einen Ganzkörper-Neopren-Anzug anzieht mit so einem Gesichts-Neopren-Masken-Ding und dann halt so schwimmt.
Die 177 Kilometer.
Im Alter von 64 Jahren ist Diana Nayad in Kuba ins Wasser gestiegen und sie ist 53 Stunden am Stück geschwommen und als Legende am Strand von Florida wieder aus dem Meer rausgestiegen. Was für eine unfassbare Geschichte. Und diese Frau lebt jetzt davon, dass sie Vorträge hält davon, dass man alles schaffen kann, wenn man das möchte.
Sehr
auch
schön.
Im hohen Alter.
Ja,
das Alter
schön.
Keine Ausrede ist. Als 30-Jährige konnte sie es nicht, als 64-Jährige hat sie es geschafft. Natürlich auch mit einem Team, das sie unterstützt hat. Sie kam aus dem Wasser raus damals und mit das Erste, was sie gesagt hat, ist, das sieht aus wie eine Einzelleistung, aber was ich gemacht habe, ist Teamsport. Weil die anderen müssen bereit sein, Zeit aufzuwenden. Mhm. Es ist ja auch gefährlich, diese Trainerin, die alles gibt und sie unterstützt. In diesem Film wird Diana Nayad gespielt von Annette Bening, die große Oscar-nominierte Schauspielerin. Und die Trainerin wird gespielt von Jodie Foster. Mhm. Und es ist wirklich absurd, wie Jodie Foster, egal was sie spielt, so gut ist, dass sie einen Oscar dafür verdient hätte. In diesem Fall als diese Trainerin, diese Frau, die sagt, du hast diesen Traum, dann machen wir das. Und ich gebe alles, dass du diesen Traum erreichst. Gänsehaut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die für einen Oscar nominiert wird wieder dafür als beste Nebenrolle, weil sie das einfach so fantastisch macht. Ein Film, der dieses Inspirationspotenzial hat, den man guckt und man sagt, okay, warte mal, was ist eigentlich das, was ich noch erreichen wollte? Und bin ich wirklich zu alt dafür oder kriege ich das noch hin? Kann ich von vorne anfangen? Ja, kann man. Das zeigt Diana Nyad. Geschrieben N-Y-A-D, Nyad, das ist der Film und er ist jetzt auf Netflix. Und dann habe ich noch einen Kinofilm dabei, nämlich den neuen Marvel-Film, The Marvels. Und den spielt, wie immer, Oscar-Gewinnerin Brie Larson als Superheldin, die in diesem Fall Hilfe von zwei anderen jungen Superheldinnen bekommt und zusammen müssen sie die Welt retten. Und ich fand den Film solide, aber ich versuche zu erklären, was für ein Problem, weil er war nicht schlecht. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist ein schlechter Film, sondern ich wurde okay unterhalten. Aber ich glaube, Marvel hat ein Problem, weil Marvel teure Filme macht, die ein bisschen mehr sein müssen, als ich wurde okay unterhalten. Und er war charmant und die Chemie zwischen den Hauptdarstellerinnen stimmt und trotzdem hat er nicht so richtig gezündet. Und ich glaube, Marvel hat das Problem, dass sie auf der einen Seite schon zu viel voraussetzen für die Fans und dass die sagen, entschuldige, aber ich habe nicht 700 Serien geguckt und 58.000 Filme und dann ist es mir zu kompliziert und ich steige nicht mal ein und ich lasse ihn weg auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn du halt nur so eine kleine Geschichte erzählst von Captain Marvel, die irgendwas macht, dann ist es auch so, ja, aber das ist dann immer noch nicht ein Marvel-Film. Und irgendwo dazwischen scheitert, glaube ich, für mich dieser Film ein bisschen. An den Erwartungen, dass es groß sein muss, aber trotzdem für alle Fans zugänglich und irgendwie besonders, aber trotzdem nett. Ja, nett ist der Film. The Marvels heißt er und er ist jetzt im Kino. Gut, dann haben wir das abgehakt. Nächste Woche sprechen wir über den neuen Hunger Games Film, den habe ich auch schon gesehen. Und über The Killer, der neue Film von Regisseur David Fincher. Das ist der Typ, der 7 gemacht hat, den Thriller. Fight Club, The Social Network, dieser Facebook-Film. Und warum das einer der besten Regisseure ever, ever, ever ist, versuche ich nächste Woche mit dir zu klären. Ich freue mich sehr darauf.
Ich mich auch.
Und bis dann.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.